Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgli. Mein Name ist Roman Zeller und ich stehe hier in Basel vor der sitzenden Helvetia. Hinter mir, da sehen Sie die mittlere Brücke, dann dahinter noch die Ur-Universität von Basel, das gelbe Gebäude. Heute geht es allerdings um eben diese Statue, sitzend vor ihr einen Koffer, Speer, Schild. Jetzt sind wir bei dir, Christoph. Um was geht es hier genau? Was hat es auf sich mit dieser sitzenden Helvetia?
Grüezi miteinander. Diese sitzende Helvetia ist ein Werk der Künstlerin Bettina Eichin. Sie ist 1942 geboren und hat 1980 dieses Denkmal, sagen wir mal, aufgerichtet. Bezahlt hat es die öffentliche Hand. Und es ist eine interessante Interpretation von Helvetia, dieser allegorischen Figur für die Schweiz, die man ja nie so ganz richtig mit Inhalt füllen konnte, weil wir kennen keinen Lebenslauf. Es ist natürlich wirklich ein allegorisches Bild ohne irgendwelche Realitätsbezüge. Wir kennen die Helvetia so ganz anders vom Zweifränkler oder auch aus dem Bundeshaus, Darstellungen einer wehrhaften, mit Speer und Schild bewaffneten Dame, womöglich mit Brustpanzer, die weiß, was sie will, und hier eine ganz andere, eine nachdenkliche, auch eine erschöpfte Helvetia, die sich am Ufergeländer niedergelassen hat und Speer und Schild beiseite legt. Auch der Koffer weist darauf hin, dass sie möglicherweise demnächst abreisen will.
Was hat es auf sich mit diesem ja melancholischen Bild, mit dieser Tristesse, die diese sitzende Helvetia eben im Gegenteil, wie du gesagt hast, anstatt majestätisch, was hat es auf sich mit dieser ja traurigen, zur Traurigkeit anmutenden Helvetia, die da sitzt?
Ich glaube, es ist ein Gegenbild zur allgemein bekannten Helvetia, eben diese doch mächtige und willensstarke Frau, die zagenden Männer allenfalls immer wieder ermutigt und aufmuntert, à la Gertrud von Stauffacher. Also so kennt man sie im Allgemeinen, und dies ist ein wirklich ganz, ganz anderes Bild. Ein Bild, das sehr viel aussagt über den Zeitgeist um 1980. Ich meine, damals war die Schweiz doch ein Stück weit etwas verunsichert. Das galt insbesondere auch für Basel. Und ein Ereignis, das man vielleicht zu wenig in diesem Zusammenhang würdigt, ist natürlich die große Chemiekatastrophe von Seveso. Das ist ein Dorf etwa 20 Kilometer nördlich von Mailand, und dort ist das hochtoxische Dioxin ausgetreten, hat riesige Umweltschäden verursacht. Eine Firma ist verantwortlich, die wiederum eine Tochter war von Givaudan. Und Givaudan war eine Tochter der Basler Firma Roche. Und das hat wirklich dieses Basel erschüttert. Es hat natürlich auch dann jahrelang gebraucht, bis man diesen Skandal, der auch imagemäßig eine doch ziemliche Katastrophe darstellte, bewältigt hat. Und die Verantwortlichen des Roche-Konzerns glaubten zuerst, man könne das etwas hochfahrend erledigen, wenn nicht gar geheim halten. Und das hat damals nicht mehr funktioniert. Die Menschen waren zu sensibilisiert auf Umweltschädigungen. Und so gesehen ist das vielleicht schon ein Stück weit auch die Verunsicherung der damaligen Zeit, die diese Helvetia ausdrückt.
Ging es den Baslern, ging es Basel zu dieser Zeit tatsächlich so schlecht? Oder wie stand es damals um die Bevölkerung dieser Stadt am Rheinknie, eigentlich Schönstadt, Stolzenstadt. Wie ging es den Baslern damals?
Die Basler Chemie war sicher nicht in schlechtem Zustand. Sie war sehr innovativ. Sie hat immer wieder neue Produkte herausgebracht, war bereits doch ein globaler Konzern. Das galt für verschiedene Firmen, die es damals noch gab. Heute sind es nicht mehr ganz so viele durch Fusionen. Aber es war eigentlich ein starker Industrie- und Forschungsstandort Basel, aber eben doch verunsichert durch das, was da passiert ist. Es sollten später noch weitere Ereignisse hinzutreten, die natürlich auf eine doch sensible Bevölkerung traten. Es ist aber nicht nur das, dass die Künstlerin ausdrücken will. Ich glaube, sie will auch eine gewisse Unzufriedenheit zeigen der Frauen mit ihrem Schicksal. Man darf nicht vergessen, die Männer haben den Frauen in der Schweiz erst 9 Jahre zuvor das Frauenstimmrecht gewährt. Also vielleicht ist auch das ein stiller Vorwurf dieser Helvetia. Und dann ist nicht zufällig, dass ihr Blick gegen außen, gegens Ausland, rein abwärts gewandt ist. Es war auch eine Zeit, wo die Schweiz sich irgendwie vielleicht nicht mehr ganz so klar war, was sie will, wohin sie gehört. Ist sie ein Teil der Welt? Ist sie eine Insel der Glückseligen? Also so gesehen ist es eine Skulptur der Verunsicherung, ganz abgesehen natürlich von den 68er-Bewegungen, die natürlich die Gesellschaft ein Stück weit umgepflügt haben. Und es ist klar, dass diese Künstlerin nicht, sagen wir mal, vom nationalkonservativen Flügel ist, sondern eher eine progressive Frau. Sie hat sich auch entsprechend kulturpolitisch geäußert.
Was weißt du über diese Schöpferin dieser sitzenden melancholischen Helvetia?
Ich weiß natürlich nicht allzu viel. Da gäbe es sicher sehr viel bessere Spezialisten und Spezialistinnen. Aber sie ist eine namhafte Künstlerin. Sie hat nicht nur dieses Werk geschaffen, auch andere entsprechend dreidimensionale Werke. Einmal war es zum Beispiel zum 100-Jahr-Jubiläum ein Werk für Sando, das dann allerdings der Firma nicht gefallen hat und sie hat dann den Auftrag zurückgezogen. Also es ist nicht eine Künstlerin, die einfach pflegeleicht war, sondern die durchaus ihre Gesellschaftskritik an den Mann und vor allem auch an die Frau brachte.
Wie war die Stimmung nachdem die öffentliche Hand dieses Denkmal gekauft hat? Wie ist das in Basel angekommen, dass man so ein tristes Denkmal hier erhält am Rhein?
Es hat nicht alle gefreut, aber ich meine doch, die Bevölkerung hat sich mit dieser Statue angefreundet. Es ist ein originelles Denkmal. Es wurde natürlich auch wieder in den Mittelpunkt gerückt, zum Beispiel beim Frauenstreik von 2019. Da wurde es auch mit Transparenten versehen und die Figur wurde entsprechend eingekleidet. Also es ist ein Merkpunkt, es ist ein Symbol für die Frauenbewegung, würde ich meinen. Und es zeigt eben eine erschöpfte Frau, eine Frau, die nicht mehr so recht weiter weiß. Auch das gehört natürlich zum Weiblichsein. Man kann nicht immer nur stark sein, man kann nicht immer nur geben, sondern irgendwann haben die Frauen natürlich auch das Recht, mal ein bisschen sich niederzusetzen und wirklich vom Alltag ermüdet zu sein.
Was für eine Bedeutung spielt Basel im Kontext der Frauenbewegung in der Schweiz?
Basel ist natürlich ein fortschrittlicher Ort, eine linke Stadt, schon mehrere Jahrzehnte. Das kommt auch von der industriellen Vergangenheit her. Es gab da auch immer wieder Unruhen, beispielsweise hier ganz in der Nähe einen Färbereistreit schon 1919 mit 5 toten Arbeitern durch einen unüberlegten Armeeeinsatz. Also die Stadt ist auch heute natürlich ganz massiv rot-grün beherrscht und es ist ein progressiver Ort, neuerdings auch mit einem Bundesrat der Sozialdemokratischen Partei, ein früherer Regierungspräsident mit Beat Jans. Aber auch die Frauenbewegung hat eine alte Tradition hier in Basel. Und das bürgerliche Basel hat sich ein Stück weit zurückgezogen, übrigens auch örtlich. Also viele wohnen natürlich nicht mehr hier. Dennoch muss man sagen, wissen auch die Linken hier in Basel, wem sie einen schönen Teil des Wohlstandes und auch des Sozialstaates, den sie finanzieren können, verdanken. Das ist natürlich nach wie vor die Pharmaindustrie. Das muss die Basler mit Dankbarkeit erfüllen, muss sie auch ein bisschen beunruhigen, denn es ist natürlich auch ein Risiko, wenn man an einem einzigen Tropf gewissermaßen hängt und hier also das wirtschaftliche Risiko nicht ein bisschen besser verteilt ist.
Man hat hier eine Frau als Statue, die quasi diese Erschöpftheit der Frauen, diese Frauenbewegung symbolisiert. Wie frauenfreundlich war eigentlich in der Geschichte Basels die Obrigkeit, auch der Teig, auch die Basler Fasnacht mit den Cliquen, die Zünfte, die es auch in Basel gibt. Wie frauenfreundlich waren eigentlich in dieser Stadtgeschichte die Männer, oder sind es auch noch heute, oder war das mehr Schein als Sein?
Man kann da wahrscheinlich nicht groß unterscheiden zu anderen Städten über all die Jahrhunderte. Da war natürlich die politische Geschichte und die ganze öffentliche Verwaltung und was die Regierungsgeschäfte betrifft, ein männliches Geschäft, das ist selbstverständlich. Und die Frauen waren auf den Haushalt gewissermaßen reduziert, sehr stark. Was natürlich nicht heißt, dass da nicht auch sehr wesentliche Entscheide durch Frauen gefasst wurden, und die ganze Erziehung und Hausarbeit lag oftmals in den Händen der Frauen. Aber hier würde ich nicht meinen, dass historisch große Unterschiede bestanden zu anderen Städten, zu anderen Zunftstädten. Basel ist ja auch eine Art Stadtstaat bis 1833, hat nämlich ein entsprechend recht bedeutendes ländliches Umfeld, das die Stadt beherrscht hat.
Wie würdest du die allgemeine Stimmung von Basel heute beurteilen, wenn wir hinter uns diese geknickte Dame sehen, die da melancholisch über den Rhein blickt gegen Ausland? Wie ist die Stimmung von Basel heute? Verkörpert diese Statue noch immer das Basler Gemüt?
Basel ist natürlich längst nicht mehr nur ein Standort für Baslerinnen und Basler, sondern ein Hotspot für sehr, sehr viele Ausländer. Es hat eine sehr, sehr große türkische Minderheit, auch eine kurdische Minderheit, die auch in die Politik zunehmend drängen und auch da etwas zu sagen haben, durchaus auch gewählt werden in wichtige Ämter. Also so gesehen ist Basel natürlich nicht mehr einfach Basel, wie man es kennt, nicht mehr kleinräumig, man weiß nicht mehr, wer der andere ist und man kennt nicht mehr jeden Nachbarn. Da hat sich natürlich etliches verändert. Basel ist natürlich auch eine größere Stadt geworden.
Und weil jetzt vielleicht durch die Zürcher Sicht auf Basel, was schätzt du besonders an Basel? Was fasziniert dich an dieser Stadt?
Ich finde natürlich, die Basler haben eine ganz außerordentliche Fasnacht. Das ist ein Weltkulturerbe für mich. Das ist etwas unglaublich Faszinierendes. Es ist ja eine der seltenen protestantischen Fasnachten und eine unglaublich disziplinierte Fasnacht. Das heißt, es ist nicht einfach die Sau los, es ist nicht einfach ein Alkoholfest, wo man da im Übermut und in allerhand Unsittlichkeiten sich ergeht, sondern es ist wirklich eine disziplinierte Sache, auch eine Familienangelegenheit, wo der Großvater mit dem Enkel hingeht, und ich finde das schon ganz, ganz fantastisch. Und dann natürlich der Basler Humor, da kommen wir Zürcher bei weitem nicht nach. Ich weiß noch genau, als ich mal an der Universität noch arbeitete und hier mit einem Lieferwagen kam und ein bisschen ungeschickt bei der Firma Roche parkierte, hat da der Magaziner mit breitem Lächeln und schönstem Baseldeutsch gesagt, das müsse ja sicher ein Zürcher sein, der so parkiert. Also das habe ich nie mehr vergessen.
Und jetzt vielleicht noch abschließend: Meilensteine der Schweizer Geschichte heißt diese Sendung. Weshalb ist diese Helvetia sitzend, geknickt, getrübt? Warum ist diese Helvetia genau ein Meilenstein? Was bedeutet diese Statue für die Schweiz?
Ich meine, diese Statue bedeutet Aufbruch, bedeutet auch eine gewisse Verunsicherung, bedeutet eben auch ein Stück weit Weltoffenheit. Basel hat das immer ausgeströmt. Basel ist am Dreiländereck, Schweiz, Frankreich, Deutschland. Und so schaut denn auch diese reisende Helvetia mit ihrem Koffer sehnsuchtsvoll in die Ferne. Vielleicht möchte sie gerne an einen anderen Ort. Sie wird aber bald merken, dass es eigentlich am schönsten vielleicht doch hier am Rheinknie in Basel ist, wo sie herkommt.
Wunderbares Schlusswort. Lieber Christoph, vielen herzlichen Dank. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, für diese Meilensteine der Schweizer Geschichte. Wir bringen Sie nochmals ganz ins Bild, die geknickte, getrübte, die sitzende Helvetia hinter uns mit Schild, Speer und Koffer. Wir wünschen Ihnen alles Gute, gute Gesundheit, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Vielen herzlichen Dank.